Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zu drei Büchern lädt sie Michael Köhler hier ein. Herzlich willkommen. Am Ende der Sendung geht es an die Côte d'Azur. Wir besuchen das Hotel Provençal von 1927, heute indes eine Ruine. Zuvor geht es bei uns nach Haiti, zuallererst aber nach Polen. Der Schriftsteller Jakub Małecki ist in Deutschland kaum bekannt. Der 1982 geborene Autor hat schon ein knappes Dutzend Romane geschrieben. In seinem Heimatland Polen gilt er als wichtige literarische Stimme. Sein erster auf Deutsch erschienener Roman lautet Rost. Małecki erzählt einen Mehrgenerationendorfroman, in dem die Gewalt des Zweiten Weltkriegs und ihre Nachwirkungen bis in die unmittelbare Gegenwart in einer polnischen Kleinstadt gespiegelt werden. Dirk Furich hat das Buch gelesen.
Alles ist gut. Diese so angestrengt Optimismus verbreitende Phrase ist das Leitmotiv dieses Romans, der fast ausschließlich von Dingen erzählt, die alles andere als gut sind. Etwa die Angriffe der Deutschen auf Polen zum Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Alles ist gut. Toscha dachte über diesen Satz nach, der in letzter Zeit so oft wiederholt wurde. Am ersten Schultag hatte man sie nach Hause gejagt. Dann hatte ein Bombensplitter den jungen Zabawa im Garten getötet. Mama hatte in der Küche zweimal geweint. Und Papa hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Und trotzdem hörte sie seit ein paar Tagen überall, alles sei gut.
Dreh- und Angelpunkt der Erzählung ist das Städtchen Heune. Hier haben sich im Krieg sprachlos machende Grausamkeiten abgespielt. Der elende Tod zahlreicher Menschen in einer brennenden Scheune zieht sich als Fanal durch das Buch.
Jetzt sah Toscha zu, wie das Dach der Scheune einstürzte und Flammen herausschlugen. Das Tor war durch ein großes Stück des qualmenden Strohdachs versperrt. Immer weniger Leute schrien, doch diejenigen, die noch schrien, schienen lauter zu schreien. Wörter konnte Toscha nicht unterscheiden, das waren keine Wörter mehr. Das Feuer schoss durch die Löcher im Dach und verbreitete sich nach allen Seiten. Der Hühnerstall und die meisten Wagen im Hof brannten schon. Es stank nach etwas Scharfem, Süßlichem.
Dieser Geruch verbrannter Körper ist später auch in der Umgebung des Vernichtungslagers Cheumno, Kulmhof, wahrzunehmen. Toscha hat Krieg, Zwangsumsiedlung, Entbehrungen, verzweifelte Selbstmorde als kleines Mädchen miterlebt und irgendwie überstanden. Als Großmutter muss sie einen weiteren Schicksalsschlag hinnehmen. Ihre einzige Tochter und der Schwiegersohn kommen bei einem Autounfall ums Leben.
Sie waren auf dem Rückweg aus Warschau. Telek fuhr. Der Geruch des Kaffees von der Orlen-Tankstelle mischte sich mit dem Lavendelgestank des Duftspenders. Aus der Lüftung kam ein gleichmäßiges Rauschen. Elisa spürte das gestrige Konzert und die Nacht im Hotel am ganzen Körper. Eine Nacht mit Wein, mit Telek, mit langen Gesprächen, fast ohne Schlaf.
Die beiden fahren mit ihrem Fiat Uno zurück in die Kleinstadt, nachdem sie am Abend zuvor ein Konzert des Pink Floyd-Sängers in Warschau besucht haben.
Sie dachte an ihre Unausgeschlafenheit, an die Stimme von Roger Waters und an all die Konzerte, zu denen sie noch fahren würden. Zwischen Chordu und Quadava schlief sie ein. Ein paar Minuten später schlief auch Telek hinterm Steuer ein.
Seither kümmert sich Toscha um ihren 7-jährigen Enkel Shimek, dessen Aufwachsen den Kern des Romans bildet. Jakub Małecki schlägt eine Brücke vom deutschen Überfall auf Polen 1939 über die Kriegs- und Nachkriegszeit bis in die jüngste Vergangenheit. Der Umbruch vom sozialistischen Staat zur Demokratie wird in diesem Epochengemälde erstaunlich beiläufig erwähnt, als verschwommene Erinnerung.
Als Lech Wałęsa Präsident wurde, ließ sie sich das Haar zu einem Bob schneiden. Und als Kurt Cobain starb, trug sie es wieder fast bis zur Hüfte. Telek nahm in dieser Zeit zu, wieder ab und wieder zu. Er hatte das Gefühl, im Leben auf vieles vorbereitet zu sein. Auf das Jahr 1994 war er es nicht. Zuerst brach er sich bei einem Unfall auf der Junak das Bein. Im folgenden Monat wurde sein Blinddarm entfernt.
Der zentrale Erzählstrang beginnt im Jahr 2002, das Shimek zum Waisen macht. Von dort springt der Autor kapitelweise zurück in verschiedene Momente der polnischen Nachkriegsgeschichte, bevor er schließlich im Jahr 2016 endet, als Shimek ein junger Mann geworden ist. Ein seltsamer junger Mann, den sie den Saurier nennen, weil sein Gesicht wie das eines Reptils aussieht. Von seinen Klassenkameraden wird er gemieden und gefürchtet, aber bei sich bietender Gelegenheit auch misshandelt.
Er spürte, wie er einen Tritt in den Oberschenkel bekam. Dann traf er selbst einen am Hals. Von seinem eigenen Schlag schwankte er, gewann wieder das Gleichgewicht, sah auf und da, von links, von rechts, auf die Lippe, auf die Stirn, Budzik. Mit erbitterter Miene, mit großen Augen. Schirmeck trat zurück, hob die Fäuste höher. Er bekam weitere 2, 3, 4 Schläge ins Gesicht. Aus der gebrochenen Nase lief ihm Blut aufs Hemd, die Lippe schwoll an. Weder das eine noch das andere spürte er. Bevor er irgendetwas tun konnte, trat Budzik ihm zwischen die Beine. Und dann traten alle zu.
Durch den Text zieht sich eine bedrückende Traurigkeit. Die Last des Lebens, die diese Kleinstadtfamilie über die Generationen hinweg nicht abwerfen kann, nimmt kein Ende. Die Gewalt durch Krieg, traumatisierte Soldaten, durch Mitschüler hat etwas Unausweichliches, wie ein Naturgesetz. Die Figuren von der Großmutter Toscha bis hin zum Enkel Schimek sind Opfer der Umstände, fast ohne die Möglichkeit oder Fähigkeit, sich zu entscheiden oder dem Schicksal zu entrinnen. Jakub Małecki erzählt in staccatoartigen Hauptsätzen und einem gelegentlich raunenden Ton. Vieles in diesem Buch ist nur angedeutet, bleibt unausgesprochen, im Wagen. Hinter jedem Satz, hinter jeder Aussage könnte ein weiteres Unheil, ein Geheimnis stecken. Die zahlreichen Sprünge im Erzählfluss und zwischen den Personen machen das Buch zu einer fordernden Lektüre. Das Bruchstückhafte ist nicht nur produktiv, sondern lenkt auch ab. Die kalte, erbarmungslos beobachtende Sprache scheint hinter den Alltagsbeobachtungen untergründig immer etwas Bedrohliches zu transportieren. Rost ist ein sprödes, nicht leicht zugängliches, aber dennoch berührendes Buch. Denn gleichzeitig pocht in diesem geschredderten Rhythmus natürlich die Unrast und Getriebenheit einer mehr als 8 Jahrzehnte umfassenden Epoche ständiger Verwerfungen, fokussiert in Schimeks Familie und der Dorfgemeinschaft. Auch in dem politisch zerrissenen Polen der Gegenwart ist schließlich nicht alles gut.
Sagt Dirk Furich über Jakub Małecki, Rost. Aus dem Polnischen von Renate Schmigdal, Secession Verlag, 26 Euro. Yannick Laens wurde 1953 auf Haiti geboren und sie hat Essays, Erzählungen sowie 4 Romane veröffentlicht. Darin geht es um die postkolonialen Verwerfungen im Karibikraum sowie die schwierigen Lebensumstände, insbesondere für junge Menschen in ihrer Heimat. Ihr letzter Roman hieß Mondbad, ein Familienepos über die widersprüchliche Geschichte der ehemaligen französischen Kolonie. Und der Roman erhielt den begehrten französischen Prix Femina. Sanfte Debakel nun ist ihr neuer Roman betitelt. Ein poetisches Panorama ihrer Heimatstadt Port-au-Prince sei das, meint Cornelius Wüllenkemper, aber weniger sanfte Debakel als eher süßes Chaos oder sanfte Irrwege.
Die verwirrende Vielstimmigkeit ihrer Bühne, Haitis Hauptstadt Port-au-Prince, greift Laens in zweifacher Weise auf. Sie porträtiert eine Vielzahl von Figuren der haitianischen Gegenwart und zieht Leserinnen und Leser durch einen literarischen Kniff sogleich mitten hinein in das Getümmel. Denn Laens Perspektive wechselt fließend und geschmeidig von der Allwissenden zur Ich-Erzählerin. Sie kombiniert innere Monologe mit sozialrealistischen Beobachtungen. Die innere Stimme des aufstrebenden jungen Anwalts Cyprien setzt zu Beginn den Ton dieses Romans über eine Stadt, in der das Leben Funken schlägt.
Leben bedeutet hier, die Abstürze in den Griff zu bekommen. Die Stadt ist ein kochender Kessel und man muss zum Schaum streben, wenn man nicht beim Bodensatz landen will. Wenn du hier deine Zeit mit raffinierten Mutmaßungen über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, mit Befindlichkeiten und sonstigem Quatsch verschwendest, dann landest du am Grund des Kessels. Ein Moment der Rührung, einmal ausgerutscht, weil man nicht auf der Hut war und hoppla, schon stürzt man.
Cyprien träumt von Geld und Einfluss und er weiß, dass er dafür einen teuflischen Pakt eingehen muss mit den kriminellen Strippenziehern. Einer, der stürzte, weil er nicht wegschaute, war der Untersuchungsrichter Berthier. Seine Unnachgiebigkeit gegenüber den kriminellen Machenschaften der korrupten Staatseliten hat er mit dem Leben bezahlt. Um diesen Mord herum baut Yannick Laens ihr Personal auf wie in einem gesellschaftlichen Kaleidoskop. Cypriens Freundin Brün, die Tochter des ermordeten Richters, findet als Sängerin Trost in ihrer Musik. Der Pazifist Warner wiederum rettet sich außerhalb der Hauptstadt auf eine Insel des Friedens in einer Kommune von Selbstversorgern. Der hungrige Straßenrevolutionär Ezekiel ruft erst zur Revolte und entdeckt dann sein Seelenheil in der Dichtung. Im Mittelpunkt steht der Ruheständler Pierre, bei dem alle emotionalen und sozialen Fäden dieser Geschichte zusammenlaufen. Pierre widmet sich als einziger rückhaltlos der Aufklärung des Mordes an Richter Berthier. Im Gespräch mit einem alten Bekannten zieht er eine bittere Bilanz.
Das einzige Verbrechen in unseren Gefilden besteht darin, geboren und machtlos zu sein. Wer keine Macht hat, existiert nicht. Und wer nicht existiert, spricht nicht. Und wenn er spricht, wird er dorthin geschickt, wo die Würmer seine Zunge fressen.
Yannick Laus pflegt einen durchaus düsteren Grundton, stellt die Missstände in Haiti aber nie plump zur Schau. Hinter der Misere scheint stets ein praller Lebenswille, eine tiefe Menschlichkeit hervor, eine geradezu explosive Mischung aus Poesie und einer Überdosis Realität. Der französische Journalist Francis etwa, der das Land zum ersten Mal besucht und unversehens in Pierres Mordermittlungen hineingezogen wird, stellt fest, Haiti ist dem westlichen Publikum in seiner Widersprüchlichkeit kaum vermittelbar.
Einen Monat später hat Francis' Artikel einen gewissen Erfolg gehabt. Aber Francis ist sich nicht sicher, sein Ziel erreicht zu haben. Poesie, Gesänge, Malerei und das Bild eines resilienten Volkes haben viel mehr Aufmerksamkeit gefunden als der in einem Absatz kurz erwähnte Tod eines Richters. Francis wurde zu einer Diskussion eingeladen, um von der Kreativität der Künstler zu sprechen und in eine Radiosendung, um das Schicksal anzuprangern, das man den Migranten bereitet. Aber schließlich und endlich interessieren die Migranten nicht besonders. Kann man dorthin in Urlaub fahren? Er, Francis, würde gern wieder abreisen, wegen Ezekiels Versen, des intakten Lachens, wegen Port-au-Prince, monströs, unverwüstlich und mild.
Yannick Laus bringt die schillernde Ambivalenz ihrer Heimat und den ratlosen Blick von außen literarisch gekonnt auf den Punkt. Sie spiegelt das Schicksal der einzigen freien Sklavenrepublik der Weltgeschichte in kleinsten Begebenheiten, Handlungen und Gedanken. Am Ende dieses funkelnden Sozialpanoramas, das sich immer mehr zu einem veritablen Thriller über international agierende Verbrecherkartelle entwickelt, lässt sich eine einfache, universelle Botschaft herauslesen. Echte Hoffnungslosigkeit gibt es nur da, wo die Lust an der Katastrophe die Überhand gewinnt und die Angst zum Lebensprinzip wird.
Sagt Cornelius Willenkemper über Yannick Laons sanfte Debakel aus dem Französischen von Peter Trier, Litradukt Verlag, 14 Euro. Wir wechseln zum Schluss an die französische Riviera und blenden mal ein halbes Jahrhundert zurück. Gesungen im Stil eines französischen Chansons war dieses Lied des britischen Singer-Songwriters Peter Sarstedt 1969 ein Erfolgstitel.
When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan.
Und wenn du in den Sommerurlaub fährst, dann muss es Juan-les-Pins sein an der Côte d'Azur. So hieß das damals. Sehnsuchtsort für befreites, schönes, ausschweifendes Leben, wo die sogenannte Pyjama-Mode erfunden wurde und aufkam. Der Buchautor, Dokumentarfilmer, frühere Direktor des Grimme-Instituts, Lutz Hachmeister, hat ein Buch über das historische Hotel Provençal von 1927 an der französischen Riviera geschrieben. Architektonischer Verfall und Superluxus in der Côte d'Azur sind Thema seines bebilderten Buches. Die Côte d'Azur, das ist eben ein Ort, an dem sich literarisches, filmisches und künstlerisches kreuzen. Patricia Highsmith, Graham Greene, Grace Kelly, Romy Schneider, die Playboy-Szene, der Jet-Set, alles war da, auch der Goldadel. Wie wurde denn aus dem azurblauen Dorf ein mondäner Ort, Herr Hachmeister?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt zwei Faktoren im historischen Zusammenhang, die Tuberkulose und die Eisenbahn. Es klingt zunächst verblüffend, aber die erste finanzielle Kolonisierung der Côte d'Azur oder der französischen Riviera, wie es ja damals hieß, waren Adelige, zumeist Briten und Russen, die vor der Tuberkulose Mitte des 19. Jahrhunderts flüchteten aus ihren Heimatländern, weil auf ärztlichen Rat gesagt wurde, die französische Küste, die Südküste, ist für diese Krankheit heilsam. Das stimmte nicht übrigens. Sie sind dort genauso schnell gestorben, wie sie woanders gestorben wären. Aber sie starben immerhin unter der Sonne. Aber es gibt viele schöne Beschreibungen über das Röcheln der Adeligen zwischen Nizza und Cannes, die da Blut in ihr Taschentuch spucken. Das Zweite ist, dass so 1860 bis 1870 einfach die schnelle Eisenbahnverbindung diese Postkutschenreise überflüssig macht und dann im Grunde dieser adelige Kolonisierung aufgenommen wird, auch vom wohlhabenden Bürgertum. Und damit ist die Marke gesetzt. Man muss ja wissen, der Begriff Côte d'Azur kommt erst um 1890 auf, als ein heute vergessener französischer Literat und Regionalpolitiker ein gleichnamiges Buch schreibt. Und dann setzt nach dem Ersten Weltkrieg einen Modernisierungsschub ein, vor allem im Gefolge der amerikanischen Soldaten, die sich dort rekreierten. Mit der Lost Generation, mit Hemingway, Dos Passos und den Fitzgeralds. Und so hat sich das im Grunde im historischen Kontext dynamisiert. Italien galt damals schon als etwas verstaubt. Diese Schweizer Kurorte waren auch nicht mehr so angesagt. Also wenn man die Geografie nimmt, die landschaftliche Schönheit, die eigentlich nicht die Hauptsache ist, und diese kulturelle, finanzielle Kolonisierung, dann kommt man schon sehr gut darauf, warum dieser Ort bis heute so speziell ist.
Ohne dass wir es verabredet haben, hatte ich mir auf meinen Zettel geschrieben, Hachmeister fragen, ein Anti-Davos, ein Anti-Zauberberg, Fragezeichen. Sie haben damit schon wichtige Dinge genannt. Heute würde man von Jean Le Pin vielleicht als eine Art Outdoor-Performing-Hotspot sprechen bei Antibes. Meine Frage an Sie, warum? Weil da ein wichtiges Luxushotel stand, das Ihrem Buch den Namen gegeben hat, das Hotel Provençal. Ist das sozusagen der Nukleus?
Ja, man muss ja wissen, der Bauherr dieses Hotels Provençals ist Frank J. Gold, ein, heute muss man sagen, Milliardärserbe. Sein Vater war der berüchtigste und meistgehasste Eisenbahn- und Telegrafieunternehmer der USA, J. Gold, der Ältere. Im Grunde hat er mit einheimischen Investoren, die ein bisschen Erfahrung über diesen Landstrich da unten hatte, ein ganzes Resort entwickelt. Also man kann Jean Le Pin nur begreifen, wenn man weiß, dass das Spielcasino, das Hotel, Tennisplätze, Automobilrallyes, Golfturniere zusammengehören. Da war ein Gesamtkonzept entwickelt worden, das ein bisschen anschloss an das etwas früher entwickelte Miami Beach, auch an Resorts in Kalifornien, also ein klarer Amerikanisierungsschub an der Riviera. Und der wird dann mit dem Jazz Age, mit den Literaten, den Künstlern, bis hin dann zu dem berühmten Jazz Festival in Juan, wo so Miles Davis, Ella Fitzgerald, eigentlich alle Jazzgrößen aufgetreten sind, fortgesetzt.
Sie schreiben, in keiner anderen Landschaft der Welt, auch nicht in Kalifornien, überlagern, durchdringen sich Literatur, bildende Kunst und Film und alle unmittelbaren Eindrücke und Assoziationen derart. Das ist also ein literarischer Ort oder mit Ihren Worten ein unmittelbar, so sagen Sie, fiktionalisierte Form von Wirklichkeit.
Man hätte auch sagen können, eine wirkliche, unmittelbar wirkliche Form von Fiktion. Das kann man auch umdrehen. Also wenn man da hinkommt, und vielleicht ist das nur noch so in Los Angeles, auf der ganzen Welt, in der westlichen Welt zumindest, hat man halt das Gefühl, dass man das alles schon mal irgendwie gesehen hat. Der olfaktorische Eindruck ist natürlich nochmal ein anderer und das unmittelbare Dasein. Aber diese Hunderten
riecht nach Lavendel und Thymian, ja?
Genau, ja, und Jasmin und so weiter. Aber diese Hunderten von Spielfilmen allein, die da gedreht worden sind, also Und Gott schuf die Frau über den Dächern von Nizza, Der Gendarme von Saint-Tropez, da würden uns ja Dutzende Beispiele einfallen. Die haben natürlich diese Landschaft vielen Zuschauern, also dem allgemeinen Publikum, unmittelbar nahegebracht, ohne dass man jemals da gewesen sein musste. In manchen Metropolen ist das auch so, New York vielleicht oder Paris, aber für so eine Küste ist das ziemlich einzigartig. Also man hat ein hohes Gefühl der Vertrautheit. Es gibt auch immer dieses Gefühl des Halbkriminellen, des Demimondänen. So eine Figur wie Alain Delon, der immer freiwillig bekannt hat, dass er sich eher der politisch Rechten zugehörig fühlt, aber eben auch so ein Identitätsdieb ist und ein Scheckfälscher sehr häufig in den Filmen. Das passt sehr gut zu dieser Landschaft. Und das drückt, glaube ich, insgesamt so ein Lebensgefühl von Glamour, aber auch Gefährlichkeit aus, selbst wenn man dort nur harmlos am Strand herumliegt.
Bonjour, Tristesse. Lutz Hachmeister, Hotel Provençal, eine Geschichte der Côte d'Azur, Bertelsmann Verlag, 22 Euro. Der Büchermarkt war das mit Michael Köhler. Nach uns Forschung aktuell. B1617 ist keine Bundesstraße, sondern Name einer indischen Corona-Mutante. Darüber erfahren Sie mehr in Forschung aktuell.